WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Im Jahr 1922 ging eine Nachricht aus dem Tal der Könige, das etwa 5 Kilometer vom heutigen Luxor in Ägypten entfernt liegt, um die Welt. Der britische Archäologe Howard Carter hatte das Grab des altägyptischen Königs Tutanchamun entdeckt. Der Pharao der sogenannten 18. Dynastie hatte von etwa 1332 bis 1323 vor Christus regiert. Tutanchamun war zwar ein relativ unbedeutender König, die Bedeutung der Nachricht ergab sich vielmehr ein Jahr später, konkret am 16. Februar 1923 und damit vor genau 100 Jahren, als man das Grab öffnete und reichlich kostbare Grabbeigaben fand. Klingt spannend, verehrte Hörer? Mir geht es jedenfalls so. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Casts. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wir wollen uns also heute über KV62 informieren. Was das ist? Diese zwei Buchstaben und Zahlen stehen für Kings Valley, beziehungsweise für das 62. altägyptische Grab. Was fand man seinerzeit im Grab? Welche Bedeutung hatte und haben diese Grabbeigaben? Und um es etwas größer zu fassen, was erforschen eigentlich Ägyptologen und was weiß man nicht längst alles aus der Zeit dieser ägyptischen Hochkultur, die etwa im 5. Jahrtausend vor Christus begann und bis zum Ende der Römerherrschaft um 400 nach Christus andauerte? Wenn jemand das beantworten kann, dann ist es mein heutiger Gast. Professor Dr. Angelika Lohwasser ist gebürtige Wienerin. Sie hat von 1985 bis 1990 an der Universität Wien, Achtung, jetzt wird es vergleichsweise ausführlich, Folgendes studiert: Ägyptologie, afrikanistische Sudanforschung, Spezialgebiete und Hilfswissenschaften der allgemeinen Archäologie und Prähistorie sowie arabische Sprachen und Schriften studiert. Die Promotion mit Auszeichnung erfolgte 1997-98 in Wien. Im Jahr 2008 folgte die Habilitation an der FU in Berlin. Seit dem Wintersemester 2009-2010 ist Angelika Lohwasser Professorin für Ägyptologie an der Universität Münster. Ihr Spezialgebiet ist die Sudanarchäologie. Als wegweisend gilt dabei ihr soziologisches Vorgehen, das in der Ägyptologie bis dahin kaum vorhanden war. Im Juni 2009 wurde ihr der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen, 2016 der Forschungspreis der Universität Münster. Seit 2022 ist sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für diesen Podcast nehmen. Willkommen, Frau Lohwasser.
Ich danke sehr herzlich für die Einladung und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Das freut mich wiederum. Frau Lohwasser, vor genau 100 Jahren wurde das Grab geöffnet. Hat das für Sie auch 100 Jahre danach noch eine besondere Wirkung, einen besonderen Klang oder ist das mittlerweile alles, naja, Normalität?
Naja, ich glaube schon, dass Tutanchamun und diese Grabschätze und diese wunderbare Geschichte auch der Entdeckung nie seinen Glanz verliert oder auch die Spannung verliert. Also das ist etwas, was einen, glaube ich, immer wieder berührt. Man merkt das jetzt auch an dem Interesse, dass eben auch 100 Jahre danach noch Tutanchamun entgegengebracht wird. Tourende Ausstellungen oder Fragen, weitere Untersuchungen in seinem Grab, das alles zeugt davon, dass das Interesse ungebrochen ist.
Ich habe ja gerade zumindest mal behauptet, so würde ich sagen, dass die Grabbeigaben die Besonderheit waren. Stimmt das eigentlich oder war auch die Graböffnung seinerzeit so besonders? Was war die Besonderheit dieses Ereignisses vor genau 100 Jahren?
Ich glaube, das waren zwei Dinge. Das eine ist wirklich dieses Entdeckerglück in einem Areal, in einem Gebiet, in dem eigentlich man sicher war, dass man nichts mehr finden kann, dass sämtliche Gräber der Pharaonen bereits entdeckt worden sind, dann noch ein Grab zu finden und genau das dann auch noch ein nicht in der Antike beraubtes Grab war. Was also wirklich etwas ganz Außergewöhnliches ist, denn die anderen Gräber sind ja alle in der Antike entweder durch Grabräuber oder dann auch durch Maßnahmen der Sicherung durch altägyptische Priester leergeräumt worden. Und das, also einfach diese Faszination, dass eben etwas eigentlich schon völlig Erforschtes doch ein ganz großes Geheimnis noch geborgen hat. Ich glaube, das ist schon ja eben was ganz Bedeutendes.
Das macht die Besonderheit aus.
Ja, aber auch die Grabbeigaben, weil die eben wirklich ganz unglaublich sowohl vom kunsthandwerklichen, künstlerischen als auch alleine vom Materialwert.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Ging es um die Menge der Grabbeigaben, die dem Ganzen die Besonderheit gaben, oder war auch die Art der Beigaben?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es ist einfach, es sind ganz exquisite Stücke, wie gesagt, also kunsthandwerklich, künstlerisch wirklich hervorragende Objekte, aber dann auch die Menge, also zum Beispiel Truhen. Es sind 50 Truhen in diesem Grab entdeckt worden und alle ganz außergewöhnlich. Ja. Also es ist natürlich auch die Menge.
Ich habe auch gelesen, dass 2 mumifizierte Frühgeburten gefunden wurden. Also heute staunt man ja darüber. Sie sagten gerade schon, so und so viel Truhen, dann tatsächlich Frühgeburten. War das seinerzeit üblich, dass man solche Dinge dann auch entsprechend ins Grab legte?
Das war also schon eher außergewöhnlich. Also normalerweise bei königlichen Bestattungen ist der König als Mumie in ein Konvolut von Särgen und in einem Sarkophag begraben worden und nur mit den Mumifizierungsresten seines eigenen Körpers. Also das ist schon eher außergewöhnlich. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass dieses Grab ja eigentlich nicht als Königsgrab angelegt war und das ja auch keine reguläre Bestattung war, sondern wahrscheinlich relativ schnell ad hoc geschehen musste. Es ist eigentlich ein umgewidmetes Grab einer hohen Persönlichkeit, also eben kein Königsgrab. Und dadurch ist manches so ein bisschen anders gewesen als normal.
Sie sagten gerade schon, die anderen Gräber wurden praktisch leergeräumt von Grabräubern, wenn man das so salopp formulieren kann. Hat man seinerzeit dieses Grab ebenso salopp formuliert, schlicht und einfach übersehen? Oder war es Glück, dass das so erhalten blieb, wie es erhalten geblieben ist?
Auch wiederum sowohl als auch, denn direkt über dem Grab ist später dann ein anderes großes Königsgrab angelegt worden und durch die Arbeiten in diesem Grab ist Schutt heraus gearbeitet worden und hat eben einfach so nach und nach den Grabeingang bedeckt und dadurch war es einfach unsichtbar. Also es war quasi versiegelt durch dieses später angelegte Grab.
Das heißt, man hatte einfach Glück, dass es nicht entdeckt wurde. Es gibt ja eine Beschäftigung mit Tutanchamun, die bis heute andauert. Ich habe zumindest gelesen, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass noch 2005 eine CT-Untersuchung stattgefunden hat, um der Todesursache auf die Spur zu kommen. Da ist nach wie vor Spekulation, aber sagen Sie ruhig, wenn die Spekulation zu Ende ist. Es soll ein unentdeckter Oberschenkelbruch gewesen sein, ein Unfall, ein Wagenrennen ist da wohl im Gespräch, jedenfalls kein Mord. Andere sprechen wiederum von einer möglichen Malaria-Infektion als Todesursache. Was weiß man denn gesichert oder halbwegs gesichert heute?
Halbwegs gesichert weiß man genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also der Mord, von dem früher immer ausgegangen wurde, weil man eine Schädelverletzung gesehen hat auf frühen Röntgenaufnahmen, der ist mittlerweile ausgeschlossen, da das, also es gibt zwar diese Schädelverletzung, die ist aber eben nach dem Tod passiert. Und möglicherweise hat eben ein Unfall zum Tod geführt, ob das jetzt ein Wagenrennen war oder ein Jagdunfall, das mag jetzt dahingestellt sein, aber wahrscheinlich war es eben wirklich ein schwerer Bruch, der dann zu einer Wundinfektion oder so geführt hat und daran ist höchstwahrscheinlich dieser König gestorben. Aber genau, hundertprozentig sicher wissen wir es
immer noch nicht. Weiß man es auch 100 Jahre danach noch nicht. Als Grabbeigabe, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es auch eine Maske. Ist das eigentlich ein Porträt von Tutanchamun gewesen oder war das etwas anderes? Oder ist das etwas anderes?
Also es war sicherlich kein Porträt, denn Mumienmasken, das würde ich auch nicht als Grabbeigabe bezeichnen, denn das gehört im Grunde zur Bestattung einer Person dazu, dass die Mumie mit dem Kopf dann da eine Mumienmaske drüber gestülpt wird und sie dann eben in mehrere Särge gelegt wird. Im Fall von Tutanchamun war diese Mumienmaske eben aus Gold. Das ist natürlich jetzt bei anderen Personen nicht so der Fall. Es ist aber kein Porträt. Also es ist jetzt nicht ein Abbild, also nicht eine Totenmaske oder so, ein Abbild des Königs, sondern es ist eine, sozusagen ein idealisiertes Bild.
Okay, also jedenfalls keine Totenmaske, wo man dann genau drauf schließen kann, auch wie er dann auch ausgesehen hat beispielsweise. Ich habe ja in meiner kurzen Anmoderation zumindest behauptet, dass es ein relativ unbedeutender König war. Ist das so? Wie würden Sie denn jetzt 100 Jahre nach der Graböffnung seine innen- und außenpolitische Rolle möglicherweise auch mal skizzieren? Welche Rolle nahm er seinerzeit im alten Ägypten ein?
Unbedeutend war er insofern, als er nur relativ kurz, also man geht von circa 9 Jahren aus, regiert hat und ja schon als Kind auf den Thron gekommen ist. Er ist mit wahrscheinlich 8 Jahren auf den Thron gekommen. Das heißt, er konnte ja auch noch gar nicht selber regieren, sondern er hat seine sehr einflussreichen Berater gehabt, die auch dann nach seinem Tod Könige geworden sind, die quasi für ihn mindestens am Anfang der Regierungszeit regiert haben. Was allerdings sehr wichtig war, es war ihm vor allem innenpolitisch doch sehr relevant, er hat oder der König vor ihm, der Pharao vor ihm, das war dieser berühmte Echnaton, der den Glauben an einen Gott postuliert hat und den Vielvölker, also diesen Polytheismus versucht hatte abzuschaffen und auch die Hauptstadt von Theben nach Amarna verlegt hat. Und das hat eben Tutanchamun beziehungsweise seine Berater, aber natürlich steht der Name von Tutanchamun dann drauf, wieder rückgängig gemacht. Also es sind die alten Götter wieder eingesetzt worden. Die Hauptstadt ist von Amarna wieder wegverlegt nach Memphis, in der Nähe des heutigen Kairo verlegt worden. Also das waren natürlich innenpolitisch schon sehr weitreichende Taten, die er da getätigt hat.
Also doch gar nicht so unbedeutend. Versuchen Sie uns doch mal so ein bisschen, Frau Lohwasser, ins Jahr 1922, also als man das Grab entdeckt hat und ein Jahr später dann geöffnet hat, mitzunehmen. Wie sah es denn seinerzeit am Grabungsort aus? Waren da hektische Aktivitäten von Ägyptologen, die alle irgendwie nach wie vor suchten? Gab es schon so etwas wie Tourismus damals? Wie sah es also in diesem Grabungsfeld vor 100 Jahren aus?
Also das Tal der Könige ist vor allem im 19. Jahrhundert intensiv untersucht worden und dann eben noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann hat man eben gedacht, dass alle Gräber entdeckt sind. Insofern waren zu der Zeit dann nicht mehr viele Ägyptologen unterwegs, also mindestens nicht im Tal der Könige. Nicht mehr viele Ägyptologen unterwegs, außer eben dem Team von Howard Carter, die ja eben daran geglaubt haben, dass noch ein Grab, eben das des Tutanchamun, irgendwo versteckt sein müsste. Tourismus hat es allerdings auch gegeben. Also gerade im Winter sind die vornehmen Engländer gerne nach Ägypten gereist in das milde Klima. Also gerade der britische Adel oder auch die Personen, die sich leisten konnten, haben den Winter gerne in Ägypten verbracht und da natürlich dann auch touristische Aktivitäten entfaltet. Also insofern einen Tourismus gab es auf jeden Fall.
Wer durfte denn damals graben? Offensichtlich ja auch Briten. War das politisch genau geregelt zwischen dem ägyptischen Staat und Großbritannien beispielsweise, oder hätten auch deutsche Ägyptologen dort graben dürfen? Welche Regeln gab es?
Ja, es haben internationale Ägyptologen gegraben, eben auch deutsche Ägyptologen, nun nicht im Tal der Könige, aber in Ägypten. Es gibt seit 1858 oder 59 einen Antikendienst in Ägypten, der von den Ägyptern eingeführt wurde, aber der erste Direktor war ein Franzose und blieb dann eben ganz lange in französischer Hand. Und der hatte dann auch ein antiken Gesetz erarbeitet, um eben klare Regeln zu schaffen, wer ausgraben darf, welche Qualifikation man auch dazu braucht, um nicht eben der Schatzgräberei Tür und Tor zu öffnen und auch zu regulieren, welche antiken das Land verlassen dürfen und was im Land bleiben muss. Also es sollte alles geregelt werden. Ja, und insofern konnte man da einen Antrag für eine Lizenz stellen. Die Lizenz für das Tal der Könige hatte zuvor Theodore Davis, der eben dann gesagt hat, in dem Tal ist nichts mehr zu holen, er gibt die Lizenz zurück. Und die hat dann eben Howard Carter, beziehungsweise gar nicht Howard Carter selber, sondern sein Mäzen Lord Carnarvon übernommen. Und damit war es dann geregelt, dass er dort ausgraben durfte.
Hatte er denn, was weiß man heute darüber, hatte er denn eine Ahnung? Oder war das einfach ein Zufall, dass er dieses Grab entdeckt hat? Und ahnte er in dem Moment, wer auch sich dahinter verbergen könnte? Oder war das alles auf Zufall gebaut und man hat einfach mal angefangen auszugraben?
Nein, also es war absolut nicht zufällig, sondern eben sehr systematisch. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was man Howard Carter wirklich zugute halten muss, dass er eben sehr, sehr systematisch das Tal untersucht hat. Er wusste, also es war ja bekannt, dass es diesen König Tutanchamun gab. Das wusste man ja aus Inschriften. Und er war auch relativ klar einzuordnen. Und es gab eben die Vermutung, dass natürlich dieses Grab auch im Tal der Könige sich befinden musste. Theodore Davis hatte ja angegeben, er hätte es gefunden. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es das nicht war. Und insofern war klar, das muss noch irgendwo sein. Und es war eben dann wirklich die Systematik von Howard Carter, der das Tal in Abschnitte unterteilt hat und das wirklich minutiös quasi ausgeschlossen hat. Wo wurde schon gesucht? Wo wurde halt noch nicht gesucht, beziehungsweise wo konnte nicht gesucht werden, also auf dem Platz, in dem dann Tutanchamun ja auch gefunden wurde. Wie ich schon gesagt habe, es war verdeckt durch das Aushubmaterial dieses späteren Grabes und danach sind da die Hütten oder Zelte von Arbeitern und so draufgestanden und dadurch konnte da eben nicht untersucht werden und so ist er quasi mit dem Ausschlussverfahren dann auch zu diesem Punkt gekommen.
Also eine wirkliche Leistung. Und als nun klar war, dass sich dort ein Grab hinter verbirgt, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie viele Menschen waren dann mit dem Aushub, wenn man das so sagen darf, beschäftigt? Wie lange dauert so etwas? Oder wie lange hat es in dem Fall des Grabs von Tutanchamun gedauert, bis man wirklich alles entdeckt hatte? Reden wir da über Tage, über Wochen oder über Monate?
Naja, das war auch sehr strategisch geplant. Also am 4. November hat auch nicht Carter selber, sondern ein junger Wasserträger beim Absetzen seines Wasserkruges die erste Stufe entdeckt. Und Howard Carter wurde dann dazugerufen und dann hat man nur den obersten Teil, die oberste Fläche da freigelegt und hat dann gesehen, dass es eine vermauerte Tür gibt und hat dort aber nur den allerobersten Rand freigelegt und da aber schon Siegel der Toten stattgefunden. Daraufhin hat Carter an seinen Gönner, eben Lord Carnarvon, ein Telegramm geschickt und hat das wieder zugeschüttet, bis Lord Carnarvon kommt. Er ist dann am 24. November gekommen.
Also etwa 3 Wochen später, wenn ich gerade richtig gerechnet habe.
Und dann hat es im Grunde nur 2 Tage gedauert, um diese ganze Treppe freizulegen. 2 Tage später war also die Treppe geräumt bis zu dieser vermauerten Tür und dann hat man nicht nur das Nekropolensiegel, sondern auch das Siegel von Tutanchamun gesehen und somit war klar, das ist das Grab des Tutanchamun. Also ich habe mir schon oft gedacht, wenn Howard Carter an diesem ersten Tag nicht nur dieses oberste Siegel freigelegt hätte, sondern noch ein bisschen tiefer gegraben hätte, dann hätte er da schon gewusst, dass es das Grab des Tutanchamun war. Es war aber dann eben erst, wie Lord Carnarvon auch dabei war. Und dann hat es auch wiederum nicht sehr lange gedauert, bis man den Gang dahinter freigelegt hatte, es waren auch nur ein paar Tage, glaube ich, den Gang dahinter freigelegt hatte und dann an die nächste vermauerte Tür gekommen ist. Und dahinter waren ja dann schon die Grabbeigaben aufgestapelt. Da hat Howard Carter dann so ein kleines Loch nur hineingemacht, mit der Kerze hineingeleuchtet. Und das ist ja das Zitat, das Sie wahrscheinlich auch überall aus der Presse kennen, dieses "Ich sehe wunderbare Dinge". Dann war klar, also da ist sind wirklich Schätze dahinter. Und dann hat man das Grab eben wieder verschlossen, um es in einem großen offiziellen Akt dann zu öffnen.
Aber von der ersten Idee dieses Wasserjungen oder dieses Wasserträgers, dieses Jungen, wenn ich Sie gerade richtig in Erinnerung habe, war das Anfang November 1922 und die Eröffnung war dann am 16. Februar 23, das heißt rund 3 Monate hat man dann tatsächlich gewartet oder hat es gedauert, bis man die Grabbeigaben dann auch sah oder dauerte das noch länger?
Also Howard Carter hat sie ja schon gesehen, indem er durch dieses Loch hineingeschaut
hat. Mit seiner Kerze.
Genau, und insofern wusste er, dass da eben wirklich der Fund des Jahrhunderts geglückt war. Und insofern hat es natürlich dann auch ziemliche Vorbereitungen gekostet, um die internationale Presse einzuladen, die relevanten Persönlichkeiten aus Ägypten und aus dem Ausland, um das wirklich auch zu einem sehr großen Ereignis zu machen. Dann war natürlich auch noch Weihnachten und so. Also das war dann schon eine längere Planung, in der tatsächlich ja auch nichts wirklich am Grab gemacht worden ist. Aber eben mit diesem Wissen, was sich da dahinter verbirgt, war das, glaube ich, zu rechtfertigen.
Wie viele Personen waren etwa beteiligt? Sind das dann 5, 6, 7, die anfangen zu graben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder sind es dann deutlich mehr, damit man auch zügig vorankommt?
Also einerseits gibt's das internationale Team, also die ausgebildeten Ägyptologen oder ein Fotograf oder ein Chemiker oder ein Architekt oder so. Das war nur eine Handvoll, das sind also ich glaube unter 10 dieser Spezialisten oder Experten. Und dann hat es natürlich eine große Anzahl von ägyptischen Arbeitern gegeben, Vorarbeiter, dann die Körbe mit dem Aushubmaterial tragen, die wirklich graben selber und dann, wie gesagt, dieser Wasserjunge, der eben dafür zuständig ist, dass immer frisches Wasser dann auch für die Arbeiter gebracht wird. Wie viele das wirklich waren, das kann ich nicht genau sagen, weil ich darüber keine Zahlen gefunden habe. Man kann aber schon von zwischen 50 und 100 Personen insgesamt wahrscheinlich ausgehen.
Und was die Größe betrifft, können Sie uns da vielleicht auch mal eine Vorstellung geben? Also man hat dann diese Treppe freigelegt und das, was man hinter gefunden hat. Haben Sie irgendeine Idee, die Sie uns geben können? Wie groß muss man sich das Ganze vorstellen? Ist das dann wie ein, ich sag mal, modernes Einfamilienhaus oder welche Relation würde da gut zu passen?
Kleiner als ein Familienhaus, denn wie gesagt, das ist jetzt kein richtiges Königsgrab gewesen, sondern das Grab einer Eliteperson und auch das war unfertig. Also es ist eigentlich nur der Abgang und eine Vorkammer und die Grabkammer und noch eine Nebenkammer gebaut gewesen, also eigentlich wirklich sehr klein. In Quadratmetern kann ich es Ihnen leider nicht sagen, aber das ich würde sagen, also eine Dreizimmerwohnung.
Genau, kleiner als ein Einfamilienhaus. Man stellt sich möglicherweise, wenn man noch nie da war, das alles viel, viel größer vor. Insofern ist jede Hilfestellung da ganz, ganz schön. Alle Grabbeigaben, wenn ich das richtig gesehen habe, Frau Lohwasser, sollen in diesem Jahr, glaube ich, noch im großen ägyptischen Museum, auch in Kairo, zusammengeführt werden. Warum macht man das? Um das alles nochmal zu zeigen oder gibt es weitere Untersuchungen, die auch geplant sind?
Sowohl als auch. Also es gibt ja das ägyptische Museum in Kairo im Zentrum am Tahrirplatz, das aber aus allen Nähten platzt. Und man hat schon vor vielen Jahren begonnen, ein großes neues Museum zu bauen. Und da sind jetzt schon so nach und nach die Grabbeigaben des Tutanchamun hingebracht worden, denn dort sollen sie eben zusammen ausgestellt werden. Und im Zuge dieses Transport und der Neuaufstellung sind die in den dort neu gebauten Restaurierungslabors nochmal genau untersucht und eben auch restauriert worden, aber eben vor allem auch genau untersucht worden.
Wie sieht es denn heute im Tal der Könige aus? Ich muss sagen, ich war noch nie da. Insofern bin ich ganz gespannt. Gibt es dort eigentlich immer noch Grabungen? Ist dort ein Massentourismus im Gange? Wie sieht es dort heute aus, rund um KV62?
Es gibt natürlich immer noch einen Massentourismus. Das Tal der Könige ist also touristisch jetzt wirklich sehr gut erschlossen. Man kann also mit dem Bus bis zu riesigen Busparkplätzen fahren in das Tal selber. Da fährt dann so eine kleine Eisenbahn, also so eine Touristenbähnchen, die durch die Städte fahren. Da, wenn man nicht zu Fuß gehen möchte, kann man sich dann durch das ganze Tal da so mit der Eisenbahn bringen lassen. Es gibt Rasthäuser und so. Also es ist also wirklich touristisch sehr erschlossen. Das Grab von Tutanchamun darf man nicht betreten, beziehungsweise nur eine ganz geringe Anzahl von Personen dürfen das betreten, weil das sehr unter diesem Massentourismus eben gelitten hat, wie viele andere Gräber ja auch. Da wurde eine Replik davon gemacht, die man jetzt besuchen kann. Und weil Sie gefragt haben, ja, es wird auch weiterhin archäologisch im Grab, im Tal der Könige gearbeitet. Man hat auch noch weitere Gräber gefunden. Wir sind jetzt bei KV65, also es ist danach noch etwas gefunden worden. Und neben diesen Gräbern, die noch entdeckt worden sind, sind zum Beispiel die Arbeiterhütten entdeckt worden. Also sie sind jetzt auch nicht nur Gräber, sondern man versucht auch
also die Infrastruktur drumherum
die, genau,
auch.
Genau, die gesamte, eben das gesamte Leben von damals irgendwie zu rekonstruieren.
Was ja wahrscheinlich genauso interessant ist für Sie beispielsweise, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Macht das nach wie vor einen besonderen Mythos aus? Ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Pharaonen, muss ich sagen. Echnaton beispielsweise, den Sie eben erwähnten, oder Tutanchamun. Aber Tutanchamun hat tatsächlich einen besonderen Klang nach wie vor. Was macht diesen Mythos aus? All das, was Sie gerade geschildert haben, oder gibt es eine ganz große Besonderheit, die das so speziell macht?
Also ich glaube, der Mythos Tutanchamun ist ganz eng mit dem Grab, mit den Grabbeigaben und mit seiner Totenmaske und mit der Mumienmaske verbunden. Denn wie ich schon gesagt habe, das sind künstlerisch so exquisite Objekte und im Materialwert eben auch so toll und so viele auf einmal. Und dann auch noch diese ganze Geschichte der Entdeckung, diese spannende Geschichte der Entdeckung, das alles zusammen macht diesen Mythos Tutanchamun aus.
Bewegen wir uns mal langsam, aber sicher, Frau Lohwasser, von Tutanchamun weg und kommen insgesamt etwas allgemeiner auch auf Ihr Fach zu sprechen. Wenn man beispielsweise Wikipedia konsultiert oder auch andere Internetfundstellen, dann findet man sehr viel, muss ich sagen, über alte ägyptische Könige, über Pharaonen, über deren Eltern, die Todesursache, die Herrschaftszeiten und so weiter. Weiß man mittlerweile nahezu alles oder fast alles oder tatsächlich alles über diese Zeit, oder gibt es nach wie vor viele Leerstellen und sehr viele Bruchstücke? Wie sehen Sie das als Fachexpertin?
Ich glaube, wie in vielen Fächern, je mehr man weiß, umso mehr erkennt man, was man nicht weiß. Also es sind sehr, sehr viele Lücken und Bruchstücke. Über manche Perioden weiß man verhältnismäßig viel, über andere, die sind noch sehr unerschlossen. Es laufen ja immer noch Grabungen, es werden neue Quellen erschlossen und ja, durch neue Funde und Befunde wird auch manchmal ein Bild, das gesichert geglaubt war, auch wieder über den Haufen geworfen. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, keine Sorge.
Für Sie ist noch genug Arbeit da. 1922 fand man besagtes Grab, darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen, exakt 100 Jahre zuvor, also 1822, fand, so würde ich es zumindest sagen, ein mindestens ebenso bedeutsames Ereignis für die Ägyptologie statt. Der französischen Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion gelang die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Welche Bedeutung hatte diese Leistung, vielleicht auch in Relation, wenn man das so sagen kann überhaupt, zur Entdeckung des Grabs von Tutanchamun?
Also die Entzifferung der Hieroglyphen ist im Grunde der Startschuss für die Ägyptologie. Also es ist damit wirklich die wissenschaftliche Beschäftigung über das alte Ägypten ermöglicht worden. Im Vergleich jetzt zu Tutanchamun, es ist jetzt schwierig zu vergleichen, denn die sagen wir, öffentlichkeitswirksame Aufarbeitung dieses Tutanchamun-Fundes wirkt ja bis heute noch nach und eigentlich noch mehr als die Entzifferung der Hieroglyphen, die allerdings fürs Fach wiederum sehr viel bedeutungsvoller war.
Ja, also warum? Vielleicht können Sie das mal schildern. Ich meine, mir ist klar, es ging um die Schrift und so weiter. Man konnte dadurch wahrscheinlich vieles nachvollziehen. Aber vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen ausführlicher schildern. Was bedeutete das, dass man tatsächlich diese Schrift nun lesen konnte, entziffern konnte?
Das Wissen um die Hieroglyphen ist im Grunde im 4. Jahrhundert nach Christus verloren gegangen. Und danach waren die Hieroglyphen als Symbole verstanden worden, ja, als Kodierung des Weltwissens, aber sie sind nie als Schrift verstanden worden oder sehr lange eben nicht als Schrift verstanden worden. Und erst im späten 18., frühen 19. Jahrhundert hat man begonnen, sich überhaupt für verschiedene alte Sprachen, alte Schriften noch intensiver zu interessieren und hat eben auch Versuche unternommen, diese Schrift, also die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Wie gesagt, immer noch nicht wissend, dass es sich um eine Schrift handelt, sondern eher Bilder, Symbole. Es hat dann einige ja Vorarbeiten schon von anderen Sprachwissenschaftlern gegeben, die sich dieser Entzifferung schon angenähert haben. Champollion ist im Grunde dieser wirklich geniale Schlussstein gelungen, die Komplexität dieser Schrift zu entschlüsseln, und damit waren aber dann Hieroglyphen lesbar. Und wir haben unglaublich viele Texte aus dem alten Ägypten, die uns Einblick geben, ja sowohl in Herrschaftswesen, also oder auch in den Glauben, auch in das ganz Alltägliche, also Steuerquittungen, Eheverträge, das alles gibt es ja. Und damit ist also im Grunde das Leben im alten Ägypten erst erforschbar geworden.
Also tatsächlich so Kleinigkeiten. Für mich hört sich das so klein an, dass man plötzlich Steuernachweise gefunden hat und die lesen konnte. Das gab es also offenbar auch schon alles.
Ja, das gibt, ja, die Ägypter haben die Bürokratie erfunden. Das,
und ich dachte immer, wir wären das gewesen, aber.
Ein schwacher Abklatsch.
Okay, das konnten die Ägypter schon viel, viel besser. Sie sprachen gerade von der besonderen Leistung von Jean-François Champollion. Worin bestand die? Was war der Coup, den er auf das draufgesetzt hat, was seine vorherigen Experten schon mitgeleistet haben? Was war so das letzte i-Tüpfelchen, was er noch geschafft hat?
Also er konnte nachweisen, dass die Hieroglyphen weder eine Bilderschrift sind, weil das war früher immer so die Idee, dass das, was das Zeichen, das dargestellt ist, im Grunde das auch bedeutet hat. Ja, es ist weder eine Bilderschrift noch eine Alphabetschrift ist, sondern eine Mischung. Also es gibt es gibt Laute, die oder Zeichen, die Laute ausdrücken oder wiedergeben. Es gibt Zeichen, die wirklich den Gegenstand, den sie abbilden, wiedergeben, also ein ganzes Wort wiedergeben. Und es gibt aber auch Zeichen, die weder Laute noch das Wort wiedergeben, sondern den semantischen Hintergrund, also so das Wortfeld.
Und das hat er verstanden, in Anführungsstrichen, und auch entsprechend dekodiert, wenn man das so sagen kann.
Genau so, das hat er verstanden und hat eben erkannt, dass auch das gleiche Zeichen in diesen drei verschiedenen Möglichkeiten zu lesen ist.
Was passierte danach, wenn man das so sagen kann, mit Ihrem Fach? War das ein großer Aufschrei und plötzlich ging es los und alle konnten weltweit anfangen, die Texte zu lesen und zu entziffern? Was passierte nach diesem Coup von Monsieur Champollion?
Na, das Erste, was passiert ist, ist das, was wahrscheinlich immer in solchen Fällen passiert, es wurde ihm nicht geglaubt. Und es hat dann noch einiger Zeit bedurft und unter anderem auch den Begründer der deutschen Ägyptologie, Richard Lepsius, der auch ein Sprachwissenschaftler war, der konnte also im Grunde sehr gut argumentieren, dass diese Entzifferung von Champollion die richtige ist. Also es hat eben dann noch ein paar Jahre gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat, wurde aber im Grunde das Ganze Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts doch immer wieder noch angezweifelt. Aber ja, dann ist es natürlich akzeptiert worden.
Dann wurde es akzeptiert. Wenn also diese Entzifferung der Hieroglyphen, die, wenn man das so sagen kann, die wissenschaftliche Geburtsstunde der Ägyptologie war, um darauf nochmal zurückzukommen, welche Bedeutung hatte dann die Öffnung und auch die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun?
Die Öffnung des Grabes oder die Entdeckung von Tutanchamun hat vor allem in der archäologischen Forschung natürlich noch mal so einen richtigen Schub gegeben. Neben diesem eigentlichen Ereignis muss man ja auch bedenken, dass Carter Mitarbeiter hatte, also zum Beispiel den Chemiker Alfred Lucas, der die Grabbeigaben ja alle untersucht hat und ja für ganz individuelle Restaurierungskonzepte erstellt hat. Also da ist im Grunde auch diese Beschäftigung mit der materiellen Kultur, einerseits jetzt kulturwissenschaftlich, aber andererseits auch wirklich ja materialwissenschaftlich und restauratorisch, ist ein unglaublicher Sprung nach vorne gegangen. Oder auch Harry Burton, der Fotograf, der zunächst alle Objekte im Grab zuerst mal im Fundkontext fotografiert hat und dann jedes einzelne Objekt, das herausgenommen wurde, auch fotografiert hat. Also auch das Medium der Fotografie war in der Archäologie da zwar schon eingeführt worden, aber doch noch nicht flächendeckend verwendet worden. Also auch seine Fotos haben da auch einen großen Schub gemacht.
Und wenn man das nachliest, Frau Lofasser, dann habe ich entdeckt, der erste Lehrstuhl für Ägyptologie wurde weltweit 1831 eingerichtet in Paris, der zweite und zugleich erste in Deutschland 1846 von besagtem Herrn Lepsius, besetzt dann an der Berliner Universität. Und der Lehrstuhl an der WWU hier in Münster wurde 1959 eingerichtet, um das damit zu komplettieren. Das heißt, die Ägyptologie hat in Deutschland schon eine durchaus lange Tradition, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ja. Und sie hat eine lange Tradition und ist eben auch forschungsmäßig sehr anerkannt. Also wir haben eines der ganz frühen, sehr großen internationalen Projekte, das Altägyptische Wörterbuch, das ist jetzt über 100 Jahre alt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie, wo eben auch in einem internationalen Team, und das ist auch wirklich erstaunlich, weil das auch in Zeiten funktioniert hat, in denen die Zusammenarbeit mit Deutschland eben nicht so einfach war, dass da eben Texte gesammelt worden sind, Worte lexikografisch eben aufgearbeitet worden sind. Und das ist ein Projekt, das es, wie gesagt, heute immer noch gibt, jetzt natürlich digital. Ja, also es ist ein wichtiger Standort der Ägyptologie.
Wenn Sie jemandem erklären müssten, der Sie fragt, was sind Sie von Beruf, Frau Lofasser, und dann sagen Sie, ich bin Ägyptologin, und dann fragt es Gegenüber, und ich tue das jetzt heute einfach mal so, was machen Sie denn da ganz genau, was erforschen Sie? Können Sie das in 2, 3 Sätzen mal zusammenfassen, was ist der Inhalt dieses Fachs, anders formuliert?
Ja, ich werde es versuchen. Also wir versuchen als Ägyptologen, das alte Ägypten, also eben nicht das arabisch-islamische, sondern das alte Ägypten, das pharaonische Ägypten, in möglichst seiner ganzen Komplexität zu erforschen. Also sowohl Geschichte, also Ereignisgeschichte, Pharaonen hatten Sie ja angesprochen, als auch Lebensrealitäten. Wir hatten die Steuerquittungen oder wie wohnten die Leute oder wovon haben sie sich ernährt, als auch Kunst, Religion, Literatur, also wie gesagt, alles zu erforschen.
Den gesamten Alltag. Können Sie das auch zeitlich eingrenzen? Um welche Periode handelt es sich da? Wann beginnt praktisch Ihre Forschungszeit und wann endet sie auch? Vielleicht kann man das nicht auf ein Jahr genau sagen, aber so in etwa.
Also man beginnt eigentlich mit der prädynastischen Zeit oder protodynastischen Zeit. Das ist so im 4. Jahrtausend vor Christus. Alles, was davor ist, das wird häufig nicht zum Kernfach Ägyptologie gerechnet, das ist eben dann eher die Urgeschichte. Und man endet meistens eben, Sie haben ja auch die Römer erwähnt, die Zeit der römischen Provinz, wobei wir in Münster ja die Koptologie, einer der ganz wenigen, eigentlich so ziemlich der einzige Standort für Koptologie auch sind, die sich also spezifisch mit dem spätantiken Ägypten beschäftigt, auch die ja auch eine andere Schrift und Sprache hatten und als christliche Ägypter auch eine andere Religion und andere Kultur gepflegt haben. Das ist es. Also wir beschäftigen uns eben einfach mit drei Jahrtausenden.
Drei lange Jahrtausende. Jetzt haben Sie schon ein paar Fächer angesprochen gerade, zum Beispiel Koptologie. Sie sprachen auch zwischendurch mal von Geschichte. Ich will das mal noch etwas präziser machen, wenn man so sagen will. Es gibt ja nun auch die Ur- und Frühgeschichte. Es gibt auch das Fach der alten Geschichte. Es gibt auch, wenn ich das richtig gefunden habe, die Archäologie des Nahen Ostens und die klassische Archäologie. Gibt es zwischen, und Koptologie hatten Sie auch noch erwähnt, gibt es zwischen all diesen Fächern Überschneidungen oder sind das scharfe Abgrenzungen voneinander? Die machen dies, die machen jenes und wir als Ägyptologen machen halt das. Oder gibt es da dann doch Gemeinsamkeiten auch von all diesen Fächern?
Also die Gemeinsamkeiten liegen vor allem am methodischen Sektor. Inhaltlich machen wir wirklich alle etwas ganz Unterschiedliches. Also die Ur- und Frühgeschichte beschäftigt sich ja doch schwerpunktmäßig mit der Urgeschichte Europas. Ja. Oder Sie hatten Archäologie des Nahen Ostens bzw. vorderasiatische Archäologie angesprochen. Das ist eben wirklich Vorderasien, Mittelasien, also bis nach Indien, damit beschäftigen die sich. Oder die klassische Archäologie eben vorrangig Griechenland, Rom und natürlich die durch die griechische und römische Kultur beeinflussten Gebiete. Also inhaltlich sind das schon alles wirklich ganz unterschiedliche Fächer, vor allem natürlich auch durch die Sprachen. Also in Vorderasien wenn Sie sich mit Vorderasien beschäftigen, müssen Sie Keilschrift können. Wenn Sie sich mit Ägypten beschäftigen, müssen Sie eben Hieroglyphen können, was zwei unterschiedliche Schriften sind, aber auch unterschiedliche Sprachen. Also das kann man, inhaltlich machen wir wirklich ganz was anderes.
Und Sie unterscheiden sich ja offensichtlich auch geografisch voneinander. Genau. Also dass die eine diese Region als ihr Spezialgebiet achten und Sie eben eine ganz andere, richtig?
Ja, genau. Aber das bedingt sich einfach auch durch die unterschiedlich genutzten Sprachen. Methodisch, wie ich gesagt habe, da gibt es natürlich durchaus Überschneidungen, weil es gibt ja auch nicht die Methode der Ägyptologie, sondern in der ägyptischen Archäologie verwendet man eben archäologische Methoden, in der ägyptischen Philologie verwendet man philologische Methoden und oder in der Kunstgeschichte, ägyptischen Kunstgeschichte verwendet man eben kunstwissenschaftliche Methoden. Also insofern hat man methodisch natürlich immer Überschneidungen mit anderen Fächern und da gibt es dann auch gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
In Deutschland, so habe ich es zumindest gefunden, ist Ihr Fach, so gilt es zumindest Ihr Fach, so würde ich es mal formulieren, als sehr, Zitat, sprachenorientiert, Zitat Ende. Ist das richtig? A und B, was bedeutet das konkret für Ihr Fach?
Ja, die deutsche Ägyptologie deutsche Ägyptologie ist traditionell sehr sprachenbetont, also ist eine Philologie. Der erste Lehrstuhlinhaber Richard Lepsius war ja auch Sprachwissenschaftler. Wenn Sie zum Beispiel nach Großbritannien gehen, da ist es eher eine archäologische Ägyptologie. Wir haben zuerst nur über die Hieroglyphen gesprochen als Schrift. In dieser Schrift werden aber verschiedene Sprachstufen wiedergegeben, die tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind. Und neben dieser hieroglyphischen Schrift haben wir auch noch, die ja sehr stark bildhaften Charakter hat, haben wir auch noch Schreibschriften, die eben mit dem Pinsel dann geschrieben werden, das Hieratische und später dann noch das Demotische, das also quasi überhaupt keinen Bildcharakter mehr hat. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Schriften und das muss man natürlich auch alles lernen und insofern ist es eben sehr, sehr sprachintensiv.
Und Sie beherrschen all diese Schriften? Sie können das alles tatsächlich lesen?
Also ich gebe zu, dass ich Demotisch nicht kann. Die Demotistik ist ein eigener Zweig, so wie eben die Sudanarchäologie innerhalb des kleinen, aber doch sehr großen Faches Ägyptologie ein eigener Zweig. Es ist eben die Demotistik auch ein eigener Zweig. Wir haben unglaublich viele demotische Quellen. Das sind eben die ganz späten Quellen, spätes erstes Jahrtausend vor Christus und dann eben die ersten Jahrhunderte nach Christus. Da gibt es eine unglaubliche Masse und das ist tatsächlich ein eigener Forschungszweig auch.
Wenn man sich mit einer Zeit und mit einem Fach beschäftigt, wie Sie beispielsweise, das sehr, sehr lange zurückliegt, vermute ich, dass Sie öfter mal auch in Gesprächen und heute auch die Frage beantworten müssen, warum macht man das alles? Das ist so lange her. Was können wir auch andersrum formuliert vielleicht noch aus dieser Zeit lernen? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Ich glaube, das ist etwas, was sehr allgemeingültig ist. Man muss sich mit der Vergangenheit beschäftigen, um die Zukunft gestalten zu können, verantwortungsbewusst gestalten zu können. Und ich glaube, sehr viel, was schiefläuft in unserer Zeit oder auch immer wieder schiefgelaufen ist, hat genau damit zu tun, dass man sich eben nicht genug mit der Vergangenheit beschäftigt hat und nicht daraus gelernt hat. Und insofern finde ich das sehr wichtig, die Vergangenheit zu erforschen und die Auswirkungen zu beachten und das für die Zukunft auch einzuberechnen.
Wann hat bei Ihnen die Faszination für dieses Fach eingesetzt? Man rechnet vielleicht damit, dass Sie zu Schulzeiten irgendwann mal ein besonderes Interesse entwickelt haben. Vielleicht war es auch eine Reise mit den Eltern, die Sie nach Ägypten geführt haben und dann ging es plötzlich los. Also hatten Sie so einen speziellen Moment oder woher rührt Ihr persönliches Interesse?
Ich habe mich immer schon für, eben als Schulkind, immer schon für die alte Zeit, wie es damals war, interessiert und insbesondere mit meinem Großvater sehr viel darüber gesprochen. Und der hatte ein Interesse an der Antike und er hat mir immer Bücher geschenkt über das alte Griechenland, über das alte Rom. Und da war mal ein Buch über das alte Ägypten dabei. Und da habe ich dann gewusst, das ist es. Da war ich, glaube ich, 11. Und so 3 Jahre später oder 4 Jahre später ist dann in München die Tutanchamun-Ausstellung gelaufen. Und da bin ich dann aus Wien hingefahren und dann war mir klar, also
da waren Sie verloren. Da waren Sie an die Ägyptologie verloren. Das heißt, es war schon sehr früh, mit 11 das Buch gelesen, mit 14, wenn ich richtig gerechnet habe, die Ausstellung gesehen. Und da stand für Sie halbwegs fest, dass das mal Ihr Fach werden könnte.
Genau sowas, ja.
Gibt es heute eigentlich noch, Sie beschäftigen sich also schon sehr, sehr lange auch mit diesem Fach, gibt es heute noch eigentlich Überraschungen für Sie? Hält dieses Fach noch Besonderheiten für Sie bereit oder ist man dann irgendwann auch routiniert?
Nein, das wäre ja schade, wenn es keine Überraschungen mehr gäbe. Nein, zum Glück gibt es die noch. Also einerseits wirklich tatsächlich durch neue Funde, durch laufende Grabungen, wo also einfach wirklich immer wieder was Interessantes, Neues entdeckt wird. Und andererseits durch, sagen wir, einen anderen Blick auf alte Quellen. Also man verändert ja, also nicht nur ich, sondern eben viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem natürlich auch die Jüngeren, kommen mit einem ganz frischen, anderen Blick auf bekannte Quellen oder auch auf bisher als gesichert geachtete Fakten. Und dadurch entsteht dann aber wieder was Neues.
Sind Sie noch häufig beispielsweise in Ägypten, schauen Sie sich dort noch häufig um? Haben Sie spezielle Kontakte auch in dieses Land?
Naja, wie ich schon gesagt habe, mein Gebiet ist ja eigentlich die Sudan-Archäologie. Das heißt, ich habe eine laufende Grabung im Sudan, da fahre ich auch nächste Woche wieder hin. Und insofern komme ich sehr regelmäßig in den Sudan. In Ägypten war ich jetzt ganz akut die letzten Jahre nicht. Ich glaube 2018 das letzte Mal tatsächlich zu einem Forschungsaufenthalt und auch zu einer Exkursion. Also ich versuche schon auch immer wieder mal nach Ägypten zu kommen und ja, bin dann eben auch wiederum erstaunt, was sich verändert hat und was sich getan hat.
Wie kamen Sie zum Sudan? Das liegt jetzt erstmal zumindest für mich vom Klang nicht so auf der Hand, aber Sie haben bestimmt einen guten Grund, warum Sie sich speziell der Sudan-Archäologie widmen.
Als ich damals in Wien zu studieren begann, ist der damalige Ordinarius gerade für ein Freisemester nach Amerika gegangen, oder eigentlich ein ganzes Jahr, für ein Jahr nach Amerika gegangen, und es hatte eine Lehrstuhlvertretung gegeben und der war eben Spezialist für die Sudan-Archäologie. Das heißt, ich habe in meinem ersten Semester, bevor ich irgendetwas über das alte Ägypten wissenschaftlich im Studium gelernt habe, habe ich etwas über den antiken Sudan gelernt. Und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und dafür begeistert.
Und das dauert bis heute an. Mit welchen Erwartungen kommen wir vielleicht noch zum Schluss, Frau Lohwasser, auf das Fach zurück, auf Ihr Fach allgemein und auf das Studium? Mit was für Erwartungen gehen heutzutage, wenn junge Menschen ein Ägyptologiestudium an? Es ist erstmal die besondere Faszination eines so weit zurückreichenden Zeitalters, oder mit welchen Erwartungen, Hoffnungen oder was auch immer beginnen heute Studierende dieses Studium?
Also ich befürchte, dass sehr viele es mit falschen Erwartungen beginnen, weil wir haben gerade im ersten Jahr eine sehr große Abbrecherquote. Wenn sich eben herausstellt, es ist nicht nur Totenmaske des Tutanchamun und Pyramiden und Mumien, sondern eben auch wirklich Knochenarbeit. Also gerade die Sprachen, aber auch sonst, man muss eben einfach wie in jedem anderen Studium auch lernen. Und sich auch wirklich durcharbeiten, also gerade durch die Sprache, das ist nicht so einfach. Diejenigen, die aber bei der Stange bleiben, sehen dann schon, so hoffe ich, das große Potenzial, das man mit diesem Fach dann auch haben kann, also auch beruflich. Natürlich gibt es jetzt im engeren Sinn ägyptologische Positionen nicht so wirklich viele, also 13 Standorte an Universitäten in Deutschland. Dann gibt es natürlich auch noch Museen mit ägyptischen Sammlungen. Zum Beispiel in Hamm haben wir ja eine ägyptische Sammlung. Es gibt große Akademieprojekte. Das Wörterbuchprojekt hatte ich genannt. Es gibt auch noch andere. Also es gibt schon Möglichkeiten, wirklich im Kernfach eine Stelle zu bekommen. Aber sehr viele bekommen dann ja Arbeitsmöglichkeiten, wie soll ich sagen, so ein bisschen in der Umgebung der Ägyptologie. Also zum Beispiel ist eine ehemalige Ägyptologin bei Geo-Epoche gelandet. Oder natürlich machen einige auch Reiseführungen, das habe ich in meinem Studium auch gemacht, so Reiseleitungen. Oder man kommt eben in die Medienlandschaft. Wir haben eine ehemalige Studentin von mir, die ist jetzt beim Radio. Also man kriegt so das Handwerkszeug für alles, was mit Kultur zu tun hat.
Also durchaus breit aufgestellt ist man dann nachher für den späteren möglichen Beruf. Ja, meine Damen und Herren, heute haben wir sehr lange zurückgeschaut, bis in die Zeit der Pharaonen. Wir haben uns vor allem gekümmert um den Mythos von Tutanchamun. dessen Grab vor exakt 100 Jahren geöffnet wurde. Und die Besonderheiten waren die Grabbeigaben. Das haben wir heute eindrücklich erfahren. Interessant aber auch, dass vor exakt 200 Jahren die wissenschaftliche Geburtsstunde der Ägyptologie war, nämlich die Entzifferung der Hieroglyphen. Es handelt sich also um ein sehr traditionelles und, wie ich heute erfahren habe, auch sehr spannendes Fach. Und ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke, Frau Lohwasser.
Ich danke Ihnen.